Zeitenwende. Dieses Wort verwendete der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar 22 in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag zu Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. So beschrieb der Bundeskanzler die Situation eines Krieges mitten in Europa. Und dieses Wort von der Zeitenwende wurde dann als Wort des Jahres 2022 ausgewählt. Es wird verwendet, ja, wenn es um Neubeginn, eine Änderung von Lebensgewohnheiten geht, um Veränderungen innerhalb unseres Staates und innerhalb unserer Gesellschaft. Nun, ja, ist diese Zeitenwende schon wieder einige Jahre her und der Krieg scheint kein Ende zu nehmen. Ganz im Gegenteil, es sind noch weitere Kriege inzwischen dazugekommen. Ja, und in diesen unsteten Zeiten, in denen wir heute leben, ja, da feiern wir jetzt also heute wieder Ostern. Das Fest der Auferstehung, des Lebens und der Zukunft. Karfreitag und Ostern, ja, das ist das wichtigste Wochenende des Jahres. Denn was damals in Jerusalem geschah, war, wurde und ist die wichtigste Zeitenwende überhaupt. Und nichts war danach, wie es vorher war. Wir Menschen sind, wie Gott und anders als alle anderen Geschöpfe, in der Lage, uns die Zukunft vorzustellen. Aber wir sind, wie alle anderen Geschöpfe und anders als Gott, nicht in der Lage, die Zukunft zu kontrollieren. Wir leben zwischen dem Heute und dem Morgen, der Schönheit und dem Makel, dem Zerbrochenen und dem Reparierten, dem Virus und der Heilung. Also, wir müssen hoffen. Wir sind hoffnungsvolle Lebewesen. Wir können nicht aufhören, an die Zukunft zu denken. Also können wir nicht ohne Hoffnung leben. Ich glaube, unser Bedürfnis nach Hoffnung ist in der Gesellschaft so groß wie seit vielen Jahren nicht mehr. Aber mit der Hoffnung, ja, da ist es ja so eine Sache. Wir müssen in der Realität leben. Also brauchen wir nicht nur Hoffnung, sondern wahrhaftige Hoffnung, echte Hoffnung. Und genau das bringt uns jetzt zu Ostern. Denn eine größere Zeitenwende als das allererste Ostern, das gibt es nicht. Dass die Auferstehung von Jesus das Wichtigste, was jemals geschehen ist, ja, das glauben wir. Einer der einzigartigen Aspekte des Christentums ist, dass man ganz genau wissen kann, an welchem Tag es begonnen hat. Es hat einen eindeutigen Ausgangspunkt. Das Christentum begann an einem Ort, an einem Tag und zu einem Zeitpunkt mit einem Mann. Am Samstag existierte es nicht. Am Sonntag existierte es. Was war jetzt neu? Stell dir vor, du wärst vor 2000 Jahren dabei gewesen, als Jesus kam und du hörtest ihm zu, als er lehrte. Niemand zuvor hatte jemals so gelehrt. Niemand hatte jemals so gelebt. Niemand hatte jemals so geliebt wie er. Du wolltest also sein Nachfolger werden und hast alles verlassen. Du hast dein Zuhause verlassen, deine Familie, deine Arbeit. Die Leute sagten dir, du seist verrückt. Aber es war dir egal, denn du warst überzeugt, dass dieser Mann es verstanden hat, dass seine kleine Gemeinschaft die ganze Welt verändern würde. Und eine Zeit lang war es ein unglaubliches Abenteuer. Du kamst eines Sonntags nach Jerusalem und alle wollten ihn zum König machen. Sie waren alle begeistert, aber er würde nicht diese Art von König sein. Und die Dinge gingen sehr schnell den Bach runter. Am Freitag, den wir Karfreitag nennen, war dieser Mann, für den du alles aufgegeben hattest, tot. Nicht nur tot, er wurde wie ein gewöhnlicher Verbrecher gekreuzigt. Das bedeutete Versagen und du warst tief, tief verzweifelt. Am Sonntag geht man zum Grab, weil man sonst nirgendwo hingehen kann. Es ist sehr verwirrend alles. Das Grab ist leer und der Stein, der es versperrt hatte, wurde weggerollt. Die römischen Wachen, die das Grab bewacht haben, sind verschwunden und ein Engel erscheint und sagt, Jesus ist nicht hier, er ist noch am Leben. Also geh hin und zähle allen Menschen diese gute Nachricht. Das wird wahrscheinlich gefährlich sein. Die Römer werden dich wahrscheinlich dafür töten. Aber sie haben Jesus getötet und es geht ihm gut. Also mach dir keine Sorgen. Sage allen, Hass ist out und Liebe ist in. Und der gekreuzigte Zimmermann aus Nazareth ist jetzt Herr des ganzen Universums. Jesus Christus ist auferstanden. Also du gehst dann hin und erzählst jedem Menschen, den du auf dem Weg triffst, was glaubt ihr, waren die ersten Worte aus deren Mund, wenn sie das am ersten Sonntagmorgen hören würden. Es gibt eine Tradition, die schon seit langer, langer Zeit besteht und wir haben sie heute Morgen hier im Gottesdienst ja auch gepflegt. Bei Ostergottesdienst sagt jemand, Jesus Christus ist auferstanden und alle Leute antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber ich glaube nicht, dass das die Reaktion der meisten Jünger an jedem ersten Sonntagmorgen war, als sie die Botschaft hörten. Jesus Christus, der Mann, den ihr kanntet, der Mann, dem ihr gefolgt seid, dieser Zimmermann, dieser Rabbi ist von den Toten auferstanden. Eher als, klar, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, werden sie sowas gesagt haben wie, wow, ist das tatsächlich wahr? Vielleicht könnt ihr mit wow jetzt nicht so viel anfangen. Wow ist das, was wir sagen, wenn etwas passiert, das die Welt auf den Kopf stellt. Aber wir haben es nicht kommen sehen und wissen nicht so recht, wie wir das alles verkraften sollen. Laut Duden ist wow ein Ausruf der Anerkennung, des Staunens, der Überraschung, der Freude. Und das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache schlägt als Synonyme für wow vor, Wahnsinn, ich bin sprachlos, mir fehlen die Worte. Und so ist das mit der Auferstehung von Jesus an Ostern. Die Auferstehung hat alles verändert. Sie ist der Angelpunkt der Geschichte. Wir datieren die Geschichte der Menschheit ja bis heute nach dem Leben dieses eines Mannes, der lebte und starb und wieder auferstand. Wir alle haben Aha-Erlebnisse in unserem Leben, aber sie ändern nicht wirklich viel. Wir alle haben Wow-Momente, aber sie kommen und sie gehen. Und die Welt, ja, die geht einfach weiter. Unsere Probleme gehen einfach weiter. Leben und Tod gehen einfach weiter. Aber nicht so bei Jesus. Er kam und lehrte, wie es noch niemand zuvor getan hatte. Dass Gott real ist und dass er liebevoll ist. Gott ist liebevoller als die liebevollste Mutter oder der liebevollste Vater. Gott kümmert sich um dich. Nicht ein Spatz kann aus seinem Nest fallen, ohne dass Gott es nicht weiß. Gott ist es nicht egal. Gott ist unendlich gut. Gott ist um Gerechtigkeit besorgt. Das war seine Botschaft für die Menschen. Und so gab es diese erstaunliche Bewegung um Jesus und Menschen zogen mit ihm durch das Land. Und dann starb Jesus und die Bewegung starb mit ihm. An diesem Karfreitag. Am Karsamstag war nichts mehr von der Bewegung übrig. Aber am Ostersonntag ging es dann mit der Auferstehung plötzlich weiter. Einige Frauen, die Jesus nachfolgten, gingen am Ostermorgen zum Grab, nicht weil sie einen auferstandenen Körper erwarteten, sie gingen dorthin, um eine Leiche zu salben und zu pflegen. Aber plötzlich war alles anders. Die Auferstehung wurde zur Zeitenwende. Der Glaube an den auferstandenen Sohn Gottes hat sich nicht im Laufe der Zeit entwickelt. An einem Tag gab es ihn nicht und am nächsten Tag gab es ihn. Und die Menschen waren bereit, für diesen Glauben zu sterben. Nun, und in der Tat starben sie auch dafür. Sein Weg, dieser Weg des Dienens, der Demut, der Selbstaufopferung und der Liebe, wurde nicht durch ein Kreuz vereitelt. Vielmehr wurde das Kreuz dadurch zum bekanntesten Symbol der Menschheitsgeschichte. Wir müssen nicht mehr in Angst leben. Wir müssen nicht mehr in Niederlagen leben. Nationen entstehen und fallen, Zivilisationen kommen und gehen und der Schatten dieses einen Mannes verfolgt die Menschheit 2000 Jahre später wie kein anderer. Jesus hat alles verändert. Bei der Auferstehung geht es um weit mehr als nur um eine vage Hoffnung. Es geht um viel mehr als nur darum, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Sie ist eine ultimative Bestätigung der Botschaft von Jesus. Sie ist die ultimative Beweis für die Macht von Jesus. Nach der Auferstehung mussten die Jünger alles, was Jesus gesagt und getan hatte, noch einmal ganz neu durchspielen. Aber vor allem das Kreuz. Das Kreuz hatte wie ein Triumph des Hasses und der Verzweiflung ausgesehen. Das war es, was das Kreuz am Freitag bedeutete. Das war es, was das Kreuz am Samstag bedeutete. Aber am Sonntag, am Tag von Ostern, wurde das Kreuz zu einem neuen Kontext von Auferstehung und Leben und Gott gestellt. Und das änderte alles. Am Sonntag sahen die Jünger die Bedeutung. Jesus war nicht das Opfer. Er war der Sieger. Die Liebe wurde nicht besiegt, die Liebe hat gesiegt. Am Sonntag wurde das Grab geleert, aber das Kreuz wurde mit Gnade und Schönheit und Vergebung und Kraft erfüllt. Und deshalb schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 1 bis 7 und 12 bis 17 folgendes. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie könnte einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Die Betonung, dass es sich bei den Auferstehungsberichten um Augenzeugenberichte handelt, zieht sich durch das gesamte Neue Testament. Die ersten Zeugen waren einige Frauen, die Jesus nachfolgten. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit Salome machen sie sich früh am Morgen auf den Weg zum Grab, heißt es im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Der Stein vor dem Eingang zum Grab war verschwunden. Und als sie die Grabkammer betraten, sagte ein Engel zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Die Frauen haben natürlich nicht sofort so reagiert. Ja, natürlich, allerdings, großartig. Sondern zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Diese allererste Ankündigung, Jesus Christus ist auferstanden, führte zuerst einmal nicht zu einem freudigen Glauben, sondern zu Verwirrung, Angst und Schweigen. Doch dann erzählten sie den Jüngern doch von den Worten des Engels. Und hier ist die Antwort der Jünger. Die Jünger glaubten den Frauen zuerst nicht, weil ihnen die Worte der Frauen wie Unsinn erschienen. Dies sind die Jünger, die Jesus all die Jahre lang gelehrt hat. Und dann diese Reaktion. Ist es übrigens das erste Mal, dass sich eine Gruppe von Männern hartnäckig weigert, einer Gruppe von Frauen zuzuhören? Nun, nein, ist es sicher nicht. Übrigens einer der Gründe, warum es sehr schwer ist zu glauben, dass jemand die Auferstehung von Jesus nur erfunden hat, ist, dass in dieser Kultur in jener Zeit Frauen nicht als glaubwürdige Zeuginnen angesehen wurden. Wir neigen dazu, nicht viel darüber nachzudenken. Aber in der antiken Welt wäre dies sehr auffällig. Im alten Israel und im alten Rom durften Frauen im Allgemeinen nicht als Augenzeugen vor Gericht auftreten. Sie konnten rechtlich gesehen nicht vor Gericht aussagen, weil sie als nicht glaubwürdig angesehen wurden. Männer hingegen schon. Deshalb würde doch niemand eine Geschichte über eine Auferstehung erfinden und dann sagen, dass Frauen die ersten und die wichtigsten Zeugen der Auferstehung seien. In allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wird uns jedoch ausdrücklich gesagt, dass die Frauen die ersten und wichtigsten Zeugen der Auferstehung waren. Man kann das nur deshalb so sagen, weil es eben so passiert ist. Der einzige Grund, warum Frauen als Augenzeugen aufgeführt sind, ist, dass sie tatsächlich Augenzeugen waren. Niemand hätte sich das so ausdenken wollen. Kein einziger Mensch reagiert am Ostersonntag auf die Auferstehung Jesu mit den Worten: Hurra, mein großes existenzielles Problem mit dem Tod ist jetzt gelöst. Mein Wunsch nach dem Leben, nach dem Tod hat sich erfüllt. Ich muss mich vor gar nichts mehr fürchten. Ganz und gar nicht. Deshalb geht es bei den Osterberichten, die sich verbreiten, nicht einfach darum, wo Jesus nicht war. Es geht darum, wo Jesus war. Er war bei Maria und sagte ihr, sie solle keine Angst haben. Er war mit Thomas zusammen und sagte: Du musst nicht mehr zweifeln, meine Hände, meine Seite. Er war bei Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte, und sagte: Du musst nicht mehr in deiner Schuld, in deinem Versagen leben. Er war bei den Jüngern, die unsagbar entmutigt waren, und sagte, ihr müsst nicht aufgeben. Und eines Tages kam er auch zu dem Apostel Paulus, der zu der Zeit noch kein Apostel war. Paulus war aber auch zu der Zeit schon ein sehr kluger Mann. Paulus war nicht irgendein leichtgläubiger Tölpel, der sofort antwortete, er ist tatsächlich auferstanden, als er zum ersten Mal hörte, dass die Leute sagten, Jesus ist auferstanden. Tatsächlich war Paulus sehr davon überzeugt, dass die Geschichte der Auferstehung ein Schwindel und eine Lüge war. Und Paulus verbrachte viel Zeit und Energie damit, die Menschen, die versuchten, sie zu verbreiten, tatsächlich zu verfolgen. Bis eines Tages der auferstandene Jesus zu Paulus kam und sein Leben und dann die ganze Welt veränderte. Und deshalb sei an dieser Stelle noch einmal Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15 zitiert, was er in den Versen 19 bis 24 schreibt. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kann durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zunächst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Das ist nicht irgendeine Hoffnung. Es ist nicht nur eine Hoffnung, es ist eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Dieser Name ist Jesus. Jesus Christus ist auferstanden und er ist auch heute noch immer der von den Toten auferstandene Sohn Gottes. Das Grab war leer. Er war nicht da. Aber Gott sei Dank, er ist jetzt hier. Das Wichtigste, was wir mit unserem gegenwärtigen Leben tun können, ist die Vorbereitung auf das zukünftige Leben in der Ewigkeit mit Jesus. Denn darin ist die Bibel auch ganz klar. Entweder wirst du nach deinem eigenen Tod Gott sehen und immer mit ihm zusammen sein, oder du wirst, wie die Bibel sagt, eine Ewigkeit ohne Gott erleben. Gott will nicht, dass irgendjemand damit konfrontiert wird. Also sagt er, ich werde dir meine Gnade, meine Liebe und meine Vergebung für deine Fehler schenken. Und ich werde jeden Moment deines Lebens Teil deines Lebens sein. Und dann kannst du nach deinem Tod für immer mit mir zusammen sein. Du musst nur an meinen Sohn Jesus glauben. In diesem einen Moment nach deinem Tod wirst du nicht nur die Auferstehung Jesu feiern, sondern auch die Auferstehung von dir. Denn der Tod und die Auferstehung Jesu bedeutet, dass die Sünde, meine Sünde und deine Sünde vergeben ist. Dass der Tod, mein Tod und dein Tod beseitigt ist. Dass wir Hoffnung haben können. Dass wir ein Ziel haben, dass unser Leben einen Sinn hat. Wenn wir erkennen, dass das Geschehen damals Relevanz für uns, unser Leben hier und heute und jetzt hat. Und diese Kraft der Auferstehung kommt zu uns nicht nur für uns, nicht nur zu unserem eigenen Nutzen, sondern damit wir zu Vermittlern von Gottes Auferstehungskraft und seiner Liebe und Hoffnung für die Menschen in unserer Welt werden können, die uns doch so dringend brauchen und die wir so oft vergessen. Und nicht nur das. Es bedeutet, dass die Schöpfung selbst erlöst werden wird. Denn das Leiden, das wird aufgehoben. Dass jeder Verlust wiederhergestellt wird. Dass Gott selbst jede Träne von jedem traurigen Auge abwischen wird. Dass Krankheit und Traurigkeit und Kummer und Trauer und Wein nicht mehr sein werden. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung von diesem Jahr. Und dieser Moment wird kommen. Er wird ganz sicher kommen. Denn Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, damit wir ewiges Leben erhalten können. Das ist das größte Geschenk. Das ist es, was wir an Ostern, was wir heute, was wir hier, was wir jetzt feiern. Gott möchte dich mit Auferstehungshoffnung erfüllen. Denn mit der Auferstehungskraft von Jesus Christus ist alles möglich. Amen.